Maximum Sabaton, der Metalhammer-Podcast mit einer Spezialepisode, Episode 26,5. Wir sind bereits eine Woche nach der letzten Episode wieder für euch da, um über einen großen Release des heutigen Tages zu sprechen, nämlich dem neuen Album von Sabaton. Mit mir im Studio, wie immer,
Katrin Riedel, guten Tag, und natürlich auch,
und Sebastian Kessler.
Zunächst mal zu Sabaton allgemein. Salvatorische Klausel. Wer die Band nicht mag, soll sie nicht hören. Aber bitte gerne den Leuten, die sie mögen, einfach den Spaß dran lassen. Wir setzen jetzt einfach mal voraus, dass ihr da draußen mit der Band grundsätzlich was anfangen könnt. Und deswegen werden wir diese Sendung auch unter dieser Voraussetzung bestreiten. Also für Grundsatzdiskussionen ist jetzt hier kein Platz. Auch da wir beide grundsätzlich was mit Sabaton anfangen können. Beziehungsweise, ich glaube, das kann ich auch für dich sprechen, und sogar als Fensterband ansehen.
Schon. Tatsächlich habe ich die Band kennengelernt als Praktikant beim Metal Hammer. Da war die Band irgendwie auch gerade so ein bisschen up and coming und in der legendären Schmutzkiste, wo CDs gelandet sind, die doppelt, dreifach irgendwie geschickt wurden, die gerade keiner wollte. War halt auch eine Sabaton-CD drin. Ich kannte die Band namentlich, aber sonst nicht weiter bekannt gewesen, habe ich mal geschnappt. Ach, und fand es irgendwie gleich geil. Es war Atero Dominatus.
Ah, was? Okay. Ja, gut. Ich habe Sabaton, glaube ich, zum ersten Mal bewusst wahrgenommen als Vorband von Hammerfall. Und zwar muss das wohl 2009 bei ihrer gemeinsamen Tour gewesen sein. Ich war da, soweit ich mich erinnern kann, im Münchner Backstage beim Konzert. Und zwar eigentlich wegen Hammerfall. Ich fand aber dann Sabaton auch richtig gut und habe mich dann davon ausgehend intensiver mit ihnen beschäftigt und mir auch die alten Alben gekauft und so weiter. Ja. Und ich glaube, die Nummer, die mir damals irgendwie besonders gut gefallen hat, war, glaube ich, Panzerkampf.
Zu Recht.
Ja.
Ja, so viel zur sabatorischen Klausel.
Genau, sabatonisch.
Sabatonische Klausel. Was wir heute tun werden zum Album-Release-Tag, den wir feiern, von The War to End All Wars, ist einerseits über das Album zu sprechen, über ja, ein bisschen Sabaton im Allgemeinen und natürlich auch die Band selbst zu Wort kommen zu lassen. Wir haben ja ausführlich gesprochen mit Sänger Joachim Brodén. Für unsere Titelgeschichte im noch aktuellen Metal Hammer, Auszüge aus diesem Interview werden wir am Ende dieser Podcast-Episode hier im englischen Originalton hören. Im Deutschen lest ihr das, wie gesagt, in der noch aktuellen Ausgabe. Beeilt euch aber, sie liegt nur noch dieses Wochenende am Kiosk. Nächste Woche erscheint schon die neue. Wenn ihr es verpasst, auch nicht so schlimm. Ihr könnt sie nachbestellen unter www.metal-hammer.de/Heftbestellung. Werbung Ende.
Dann kommen wir doch mal zum großen Thema des Albums.
Dem großen Krieg nämlich. Schon wieder.
Schon wieder. Nochmal Erster Weltkrieg tatsächlich. Kann man machen, so speziell vor dem Hintergrund, dass sie ihre Tournee ja nicht spielen konnten und beide Alben wohl auch im selben Setting darbieten wollten. Schade, dass das jetzt nicht klappt.
Ja, das stimmt, weil die Tour schon wieder verschoben wurde. Das ist tatsächlich super kacke, weil wie Joachim auch im Interview erzählt hat, es war tatsächlich ein Grund, jetzt den Ersten Weltkrieg doch mal aufzugreifen, weil sie hatten es mit The Great War vor, wann kam das, vor 2, 3 Jahren?
19, glaube ich.
2019. Sind damit bereits groß getourt oder haben zumindest angefangen groß zu touren. Wir hatten auch eine schöne Tour-Story damals im Heft. Lothar ist bei Sabaton im Bus mitgefahren. Die Show war auch super, wir haben sie in Berlin gesehen. Schön groß, schöne Setpieces. Ich erinnere mich an ganz viel Feuer. Ich erinnere mich an Joachim in so einer Gasmaskenuniform, was ihm das Singen nicht unbedingt leichter gemacht hat, aber sah ganz geil aus. Ja, sie mussten die Tour dann aber unterbrechen, aus den uns bekannten Gründen, aus denen 2 Jahre lang Touren unterbrochen werden. Haben sich dann aber gedacht, okay, jetzt haben wir die schönen Ersten Weltkriegs-Deko-Elemente allesamt und irgendwie jetzt ein neues Album über was auch immer. Wikinger, schwedische History oder was auch immer, passt dann halt nicht mehr. Wäre irgendwie schade drum. Darum zurück zum Ersten Weltkrieg.
Ja, ich persönlich hätte mir ja, wie ich das schon mal in einem Seitenhieb im Heft angedeutet habe, auch mal ein Heroes 2 vorstellen können. Also ein zweites Album zum Thema Heroes, Helden. Und zwar über die Helden an der Corona-Front. Wäre dann halt ein bisschen aktueller gewesen. Vielleicht ein bisschen exotisch der Wunsch, aber hätte definitiv zur Lage gepasst und wäre vielleicht auch mal die Chance für Sabaton gewesen, diese Thematik ein bisschen anders anzugehen. Ja, es ist hart, das mit einem Krieg zu vergleichen, aber kann man machen, theoretisch. Wollten sie aber nicht, verstehe ich auch. Also nochmal Erster Weltkrieg.
Ja, schöner Gedanke mit den Corona-Helden, aber ich glaube tatsächlich ein bisschen zu, wie soll ich sagen, feuilletonistisch gedacht. Also bei Sabaton geht es ja doch eher direkt aufs Maul mit dem Gewehrkolben und mit dem großen Panzer. Da, ja.
Feuilleton ist kein Heavy Metal, oder wie
ja,
war das?
Ja, es wäre ein bisschen Meta statt ja. Metal wahrscheinlich.
Meta-Metal. Super. Ja, Meta-Metal. Neues Genre.
Wer weiß, eines Tages und vielleicht, wenn die Sache gegessen ist, weil Sabaton packen ja historische Sachen an, weil, oder was gut ist, dass die schon so lange her sind. Ja. Sie machen es nicht immer so mit dem Feingefühl, den man haben kann. Klar, Maiden haben auch irgendwie Texte über Kriege und Helden und Fliegerasse und so weiter und so fort, aber doch mit ein bisschen mehr, ich sag mal, lyrischem Feingefühl. Das fehlt Sabaton manchmal an manchen Ecken.
Manchmal, nicht immer.
Nicht
da
immer.
Kommt das später noch drauf.
Nicht immer. Aber da die Sachen des Ersten Weltkrieges schon so lang her sind, kann man das auch einfach ein bisschen actionfilmiger angehen, wenn man das möchte. Und es einfach tatsächlich runterbrechen auf, yay, ab in den Schützengraben und schießen und gewinnen und hier ist der Superheld.
Ja, und du warst ja nun bei der Listening-Session zu diesem Album. Vielleicht willst du davon noch ein bisschen was erzählen? Das ist ja auch eine ganz interessante Sache.
Mhm. Schon wieder ein bisschen her. Es ist im Ende November gewesen, zwischen den beiden Wellen.
Ja.
Die Erinnerung verschwimmt, aber nein, es war nicht nur deshalb toll, weil man schon so lange keine Listening-Session, so lange kein Presseevent mehr hatte, sondern auch, weil es einfach toll gelegen war. Es fand statt in Brüssel im Musée Royal de l'Armée, dem Königlichen Armeemuseum in Brüssel. Riesengroßes Teil mit beeindruckenden Ausstellungsstücken von Flaggen und Uniformen über Gewehre und Büsten von wichtigen Helden bis zu Panzern, Gasmasken, Flammenwerfern aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also tatsächlich so die gesamte Geschichte der Militärführung ist darin zu finden in einem Gebäude, das selbst schon super beeindruckend ist und historisch und selbst für sich schon ein Ausstellungsstück. Sehr beeindruckend also und halt perfekt für Sabaton, weil einfach alles, worüber sie singen, da ist. Es gab dann auch für die anwesende Presse Führungen tatsächlich durchs Museum, thematisch an Sabaton angelehnt und sogar an das Album angelehnt. So, okay, in dem Song geht es um das und das Thema und hier ist übrigens der Panzer dazu und mit dem Gewehr wurde geschossen und so konnte man alles direkt dort sehen und nachfühlen, nacherleben. Diese Touren werden jetzt tatsächlich auch angeboten für die breite Bevölkerung, soweit ich gelesen habe.
Krass, also die machen sich da schon echt immer Gedanken, was sie da machen. Das war ja zum Voralbum auch schon so, da warst du ja auch.
Lass mich überlegen, The Great War, was
da
haben sie dazu gemacht?
Da warst du in Verdun, richtig?
Oh, richtig, das war die Nummer, ja, natürlich. Das war natürlich noch größer, weil man da auch noch besser planen konnte. Da wurden Journalisten aus ganz Europa, fast der ganzen Welt eingeladen, eine Führung durch die Schlachtfelder von Verdun zu machen und da an Originalschauplätzen Museen zu besuchen. Tatsächlich die alten Granatentrichter, die immer noch zu sehen sind, in den mittlerweile wieder nachgewachsenen Wäldern zu besichtigen. Viele Gräber, viele Grabstätten, viele Monumente. Das war tatsächlich noch beeindruckender und auch noch bedrückender, weil tatsächlich eben die Originalschauplätze jetzt in Anführungszeichen ist nur das Museum war. Und das erste Weltkriegsalbum von Sabaton, The Great War, das ganze Thema auch vielleicht sogar noch ein bisschen feinfühliger und mehrdimensionaler angegangen ist als dieses jetzt, würde ich, glaube ich, behaupten.
In jedem Fall zetteln die da richtig was an und fahren was auf. Ich war tatsächlich, um noch ein bisschen weiter zurückzublicken, 2010 auf der Listening Session zu Coat of Arms. Das war das fünfte Album, wir erinnern uns. Das war noch zu einer Zeit, wo Sabaton längst noch nicht diese Größe erreicht hatten.
Mhm.
War auch tatsächlich eine meiner ersten Reisen als freie Mitarbeiterin von Metal Hammer.
Schön.
Ich war damals riesiger Sabaton-Fan und durfte wirklich dahin. Das war total krass. Und dann direkt zur Band nach Falun, also in ihre Heimatstadt quasi. Und das Ganze fand irgendwann Anfang des Jahres statt und es ging erstmal los damit, dass die Promoter von Nuclear Blast von Stuttgart aus nicht fliegen konnten, weil es einen Schneesturm gab. Grüße an Wossi an dieser Stelle. Jedenfalls sind dann die ganzen Journalisten nach Stockholm geflogen und wurden da tatsächlich von der Band höchstpersönlich am Flughafen abgeholt.
Ach süß.
Die hatten da so einen Reisebus gemietet und tatsächlich, jetzt nicht übertrieben, selbst Brötchen für die ganzen Genres geschmiert, die so in so Alufolie verpackt kamen. Also total krass, das ist echt nicht so lang her, aber halt für die Band eine Ewigkeit. Das war damals auch noch eine ganz andere Besetzung, aber Per und Joachim waren natürlich damals auch schon dabei. Mhm. Und auf dieser dreistündigen Fahrt, das muss ich jetzt kurz auch noch erzählen, auf dieser dreistündigen Fahrt nach Falun in diesem Reisebus wurde ich von einem der älteren männlichen Genre-Kollegen erstmal provokant gefragt, warum Metal Hammer denn jemanden wie mich zu Sabaton schickt.
Wirklich, eine Frau? Dann ja. Ein Junge?
Nee, das hat er nicht gesagt. Jemanden wie mich. Finde ich aus heutiger Sicht auch ein bisschen unfassbar, zumal das halt wirklich zu einer Zeit war, wo ich ungelogen alle Songtexte der Band auswendig singen konnte. Aber ja, so war das damals.
Ja, das typische Nenn-drei-Songs-Phänomen.
Ja, so ein bisschen.
Ja.
Aber die Destiny Session war ziemlich cool, fand in so einem Rathauskeller oder was statt, gab richtig viel Essen und Trinken und nachts dann auch noch eine Party und ja, war eine richtig schöne Sache.
Schön.
So war das damals.
Stimmt, das war wirklich kurz vor dem großen Durchbruch.
Ja, das war glaube ich das erste Album auf Nuclear Blast.
Mhm. Und das Album vor Carolus Rex wahrscheinlich, oder? Also Carolus Rex zähle ich immer so als das Durchbruchalbum. Das war auch das erste, mit dem sie den Metal Hammer Titel dann hatten.
Ja.
Ja. Und schön, ich glaube, diesen Rathauskeller kenne ich auch von außen, weil ich auch mal Falun besucht habe. Und zwar nach einer Listening Session. Das war zum Album, war es Heroes oder war es The Last Stand? Ich glaube, es war The Last Stand. Die Listening Session fand eigentlich statt in Stockholm, in den Räumlichkeiten von Spotify, was auch ganz interessant war. Danach war natürlich irgendwie groß Aftershow-Party in Stockholm im Hard Rock Café und der Plan war ursprünglich am Tag danach mit Sabaton in Stockholm in einem Museum irgendwie noch so für Metal Hammer was Exklusives zu machen. Dann fiel aber irgendwie nachts so beim Trinken und Spaß haben auf so Museum, nee, das hat mit dem Album noch gar nicht so viel zu tun, lass irgendwie noch Falun fahren, ist geiler. Ja. Und dann haben wir uns irgendwie abgeseilt, ich glaube um 3 Uhr nachts oder so. Und sind mit dem Reisebus von Sabaton.
Da ist er wieder.
Wieder der Reisebus, genau, nach Falun gefahren. Nur die Band und ich, die restlichen eingeladenen Gäste, waren ja irgendwie in Stockholm im Hotel untergebracht. Ich auch ursprünglich, Hotel also schnell ausgecheckt, irgendwie mitten in der Nacht und danach nach Falun geflohen im Reisebus. Mit an Bord Peter Tetgren, was auch sehr legendär war.
Ja.
Der hat das Album damals produziert, darum war der mit und der hat halt auch irgendwie gut Party mitgemacht und dann saß man so im Reisebus und er hat mit Per noch irgendwie gesprochen über das damals kommende Pain-Album und dass ihm da noch ein paar Songtexte und Melodien fehlen und haben irgendwie Songs durchgesprochen und schon Sachen vor, sich selber vorgesungen gegenseitig und geguckt, wie irgendwie die Melodielinien da sein könnten, das war ganz geil. Und dann bin ich tatsächlich mit Tetgren zusammen im Reisebus unten in der Lounge noch versackt und bin mit ihm zusammen in den Sonnenuntergang gefahren, während die anderen gepennt haben. Und er hat mir irgendwie sein Herz ausgeschüttet und man hat philosophiert. Das war echt schön.
Das sind doch Erlebnisse, die wir gerne mal wieder hätten, wenn die allgemeine Lage es wieder zulässt.
Ja, einige schöne Sabaton-Erlebnisse.
Ja, aber wir haben gehabt. Uns, glaube ich, ein bisschen verquatscht, weil eigentlich wollten wir über das Album reden.
Ach ja, stimmt, richtig.
Da war ja was.
Richtig, Erster Weltkrieg.
Ja, erstmal vielleicht zu dem Rahmen, den das Album hat. Finde ich sehr episch. Also erinnert mich etwas an The Art of War. Da gab es ja auch so eine weibliche Sprecherstimme. Und die Idee in die Thematik so mit dieser Frauenstimme ein- und wieder auszuleiten, die gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja, das ist echt ein schöner Rahmen, den sie da geschaffen haben. Die Einleitung Sarajevo und das Outro Versailles, der Anfang des Krieges und das Ende des Krieges. Tatsächlich auch stilistisch mal anders, als man Sabaton sonst kennt, weil ein bisschen experimenteller und freier sozusagen. Die beiden Songs bauen aufeinander auf. Der eine ist so der düstere Beginn und am Ende eigentlich fröhlich, aber dann doch wieder mit, ist der Krieg wirklich vorbei? Vielleicht nicht, Fortsetzung folgt. Diesen Anfang und das Ende zu haben, zwischendurch ist es nicht so konsequent durchgezogen. Ich glaube, das stört dich auch ein bisschen an dem Album.
Die Chronologie, ja. Also die Tracks sind wohl absichtlich, wie Joachim ja sagte, eben nicht chronologisch angeordnet, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man schon machen, wenn es musikalisch besser passt, okay. Ich finde es trotzdem seltsam, dass diese beiden Soldier-Stücke direkt hintereinander stehen, aber es ist nur eine Titelfrage.
Das waren die...
The Unkillable Soldier und Soldier of Heaven, ja. Genau. Und das ist wirklich nur eine Titelfrage. Höchst befremdlich finde ich dagegen tatsächlich, dass diese beiden Friedensstücke direkt hintereinander stehen. Und zwar Christmas Truth, das war laut Historie 1914. Mhm. Und dann eben die Ausleitung der Friedensvertrag von Versailles, was ja nur 1918 war. Und das passt für mich irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Bei den anderen episodenhaften Stücken ist mir das Chronologische so ein bisschen egal. Das stört dann auch nicht, wenn das so ein bisschen durchmischt ist. Aber in dem Fall finde ich es irgendwie seltsam.
Ja, sie haben da wirklich darauf gesetzt, dass die Dynamik des Albums stimmt. Dass es also mit Kracher-Songs losgeht und dass man dann die ruhigen eher nach hinten packt. Chronologisch wäre Christmas Truth irgendwie ganz am Anfang gewesen, wo... The Unkillable Soldier gewesen wäre, ist irgendwie unklar, weil da geht es halt um einen Typen, der einfach nicht sterben wollte. Der war irgendwie den ganzen Krieg dabei und hat danach, glaube ich, noch einen Krieg mitgemacht.
Ja, apropos, wenn ich da mal kurz einhaken darf, das hätte ich eigentlich auch interessant gefunden. Also wenn da wirklich ein Typ ist, der quasi den ganzen Krieg dabei war, dann wäre das doch vielleicht auch eine spannende Geschichte gewesen, die man so durchlaufend hätte erzählen können.
Das stimmt natürlich. Wahrscheinlich hätte der Typ ordentlich Stoffe gegeben für ein ganzes Album, das kann gut sein. Hätte dann aber wieder nicht unbedingt bei den Geschichten mitgemacht, die Sabaton halt erzählen wollten. Sie sind da ja immer, sie schreiben ihre Songs ja so, dass sie irgendwie so Ideen für Songs haben und sie haben irgendwie so Ideen, also textliche Ideen und sie haben irgendwie Ideen für Musik. Und dann gucken sie, welche Musik zu welcher Songidee textlich passen könnte und finden manchmal einfach nichts.
Ja.
Und diesmal hat es halt irgendwie so gepasst, dass sie für genau diese Themen die richtige Musik hatten und ja, so ein enges Korsett, wie sie auf Carolus Rex ja irgendwie auch hatten, da hat es geklappt, legen sie sich offenbar nicht mehr so gerne auf.
Ich finde es auch okay, dass man das so macht und ich finde es auch besser tatsächlich, dass man dann sagt, ja, nee, das passt jetzt hier nicht, das stellen wir zurück, weil Glück, also wir sollten in jedem Fall froh sein, dass nicht wieder so ein Bauchplatscher rauskam wie, ich möchte nochmal erinnern an To Hell and Back. Das war damals dieser Superhit. Song über, ja, eigentlich schon, das war damals dieser Song über die posttraumatische Belastungsstörung bei Soldaten. Der war aber halt so super fröhlich und live wurde immer so schön mitgehüpft zu dem. Das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Also das war einfach so, dass man sich, wenn man wusste, worum es da geht, dass man sich fragte, so, warum macht ihr das so? Das muss so nicht sein.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Da war die nicht Textbildschere, sondern Musiktextschere, Textmusikschere ein bisschen weit offen. Trotzdem, wie gesagt, da hat diese Cowboy-Melodie irgendwie zu den Texanern gepasst.
Ja. Und
das war irgendwie der Song.
Ja, der aber Song war auch super, aber es ist halt komisch.
Ja,
manchmal
in der Tat.
Ist es komisch.
In der Tat. So weit auseinander geht auf dem Album die Text-Musik-Schere nicht.
Ja.
Trotzdem, wie ich schon erwähnt habe, auf dem Erste Weltkriegsalbum davor, auf The Great War, haben sie das Thema tatsächlich noch ein bisschen, finde ich, mit mehr Wucht und, ich sag mal, ich nenne es mal Poesie angefasst, als auf diesem jetzt.
Mhm.
Haben sie schon mal gemacht, müssen sie darum nicht nochmal machen. Jetzt ist es, wie du auch schon gesagt hast, episodenhafter tatsächlich.
Ja.
Und das ist auch an der Stelle voll okay, weil sie sehr spannende Episoden rausgesucht haben. Sehr krasse Geschichten, die man zum Teil kannte. Christmas Truce, der Weihnachtsfrieden ist ja super bekannt, von den Harlem Hellfighters hat man auch schon gehört, aber halt auch super bizarre, wie den Unkillable Soldier, der einfach nicht sterben wollte, und aber auch kontroverse wie Stormtroopers, da habe ich tatsächlich auch mit Joachim drüber gesprochen, das lesen wir im Heft, das hören wir auch nachher noch im Interview. Es geht halt um die Sturmtruppen, wenn man weiß, dass die Sturmtruppen des Ersten Weltkrieges danach politisch vereinnahmt wurden und der Vorläufer der SA und der SS waren, ist es unter dem Gesichtspunkt nicht geil, wie heroisch das ist und dass man selber da sitzt und eigentlich mitsingt und das alles sehr geil findet und das einfach Heldenverehrung ist. So meinen Sabaton es aber ja eben nicht. Das erklärt Joachim auch schön. Sie halten sich aus der Politik raus. In dem Song geht es darum, dass die Sturmtruppen in der Art und Weise neu waren als Instrument des Krieges und wie sie gekämpft haben, war eben sehr heroisch und sehr nach vorne und so ist dann halt auch der Song. Weiter hinterfragen sollte man das dann einfach nicht an der Stelle.
Okay, ja. Das ist in jedem Fall einer der richtig guten Songs, finde ich. Ein bisschen schneller, ziemlich typischer Sabaton-Song, schnell vorangehend, verspielte Gitarren, atmosphärisch auch irgendwie pompös mit diesen Männer hören zwischendrin. Mhm. Also schöne Headbang-Nummer und wird live wahrscheinlich auch super funktionieren, denke ich mal.
Das glaube ich auch.
Der Killable Soldier genauso.
Ja, absolut. Dazu gibt es auch dieses absurde Video, weil der Typ halt nicht sterben wollte, haben sie das auch so Monty Python-mäßig aufgegriffen.
Ja,
Ein bisschen drüber. Die Band selber schießt den Typen kaputt und der steht einfach immer wieder auf und macht weiter. Darf man nicht so ernst nehmen. Das ist dann eben halt wie ein man muss Sabaton nehmen wie ein Actionfilm.
Ja.
Nicht wie eine tatsächlich historische Belehrung, auch wenn sie auf den historischen Begebenheiten fußen und die auch durchaus ernst nehmen, wo sie ernst zu nehmen sind.
Vielleicht noch ein paar weitere Songs. Dreadnought fand ich anfangs etwas lahm. Es ist halt so eine eher langsame, stampfende Nummer. Mhm. Ich musste dann aber leider feststellen, dass sich der Song bzw. die Refrainzeile als erster Ohrwurm bei mir festgesetzt hat.
Gerade dir tatsächlich.
Und zwar irgendwie, their foes can't believe their eyes believe their size. And Dreadnoughts did not dread at all. Mega.
Ja.
Schon episch. Auch diese Meeresgeräusche, Entschuldigung, diese Meeresgeräusche im Hintergrund sind super. Seeschlacht ist ja irgendwie auch immer spannend. Da muss ich auch gleich an Wolfpack denken, diesen U-Boot-Song, der damals auf, ich glaube, Primo Victoria veröffentlicht wurde. Auch toll.
Mhm, total. Und ja, ist halt ein Song über Schlachtschiffe, der ist ein bisschen gemächlicher, aber knallt dafür auch ordentlich rein.
Die sind ein bisschen größer, ein bisschen schwerfälliger.
Ja, total. Harlem Hellfighters geht halt ordentlich nach vorne, das ist ein echt heavy, echt schneller Song, wie die Hellfighters selber halt auch nach vorne gegangen sind. Auch das kommt im Interview nochmal zur Sprache, dass da auch nur ein Teil der Geschichte sozusagen aufgegriffen wird, nämlich dass diese Division aus afroamerikanischen Soldaten so entstand, weil die weißen amerikanischen Soldaten oder viele der weißen amerikanischen Soldaten nicht mit ihnen mitkämpfen wollte. Also ein sehr rassistischer Hintergrund, der in dem Song nicht vorkommt. Was ich schade finde, was Joachim aber auch damit erklärt, wir hören es nachher, dass sie einfach nicht alle Aspekte eines Songs oder einer Geschichte in einen Song packen können, weil der Song sonst ausufert.
Okay.
So sind sie.
Ja. Musikalisch fällt Soldier of Heaven so ein bisschen raus. Der hat so Synthie-artige Geräusche drin.
Mhm.
Ja, warum nicht? Ist aber eigentlich auch so die einzige Nummer, die musikalisch wirklich ein bisschen anders daherkommt, auch wenn es jetzt nicht richtig krass ausfällt. Und hervorheben würde ich tatsächlich gerne noch Christmas Truth, diesen Song zum Weihnachtsfrieden. Ja, der ist kitschig, okay. Ich finde aber trotzdem, dass es irgendwie einer der besten Stücke des Albums ist, weil die Geschichte ist halt einfach super. Also gefällt mir gut und ich fand, war auch ein cleverer Schachzug, dass sie das kurz vor Weihnachten als Single rausgebracht haben. Also
ja, in der Tat.
Gute Planung.
Und die musikalische Umsetzung passte halt hundertprozentig zum Text.
Ja.
Ist halt episch, hat so Weihnachtskitsch, aber hat auch was Bedrohliches, Düsteres dran. Ist also sehr rund in sich.
Ein bisschen schade finde ich noch, dass Sabaton diesmal auf so einen nachdenklicheren Song verzichtet haben. Also klar, man hat diesen Rahmen, Versailles macht auch dann am Ende ein bisschen nachdenklich, aber sonst hatten sie oft auch noch ein Stück mit drin, das den Krieg an sich so in Frage gestellt hat. Zum Beispiel eben damals das wirklich großartige The Price of a Mile oder auf dem letzten Album den Schlusstrack mit dem Gedicht in Flanders Fields. Und also diese Aufgabe in Anführungsstrichen übernimmt hier quasi das Outro, das Gesprochene. Kann man machen.
Das ist das, was ich meinte mit dem poetischeren Ansatz des letzten Albums. Tatsächlich hätten sie einfach damals schon gewusst, dass das nächste Album auch ein Album über den Ersten Weltkrieg wäre, hätten sie das thematisch viel größer aufziehen können, hätten die beiden Alben noch mehr miteinander verzahnen können, als sie eh schon sind. Manche Songs beziehen sich ein bisschen aufeinander tatsächlich. Wer es entdeckt, kriegt einen Bonuspunkt. allein der Song The War to End All Wars, der ja auf The Great War steht, hätte halt wunderbar auch auf dieses Album gepasst.
Das ist aber auch eine gute Überleitung.
Total.
Ich finde es auch echt legitim, da noch ein zweites Album zum Ersten Weltkrieg zu machen. In meinen Augen wäre es aber doch vielleicht geschickter gewesen, das bisschen anders aufzuziehen. Also vielleicht eben mit einem, wie gesagt, mit dem Protagonisten, dem man durch den Krieg folgt oder ähnliches. Es ist halt, sind einfach weitere Episoden. Das wollten, glaube ich, die Fans auch so. Sabaton haben ja offenbar viele Vorschläge von den Fans bekommen nach dem ersten Album, was man da auch machen kann. Es ist ein gutes Album, aber ich empfinde es tatsächlich als zweiten Teil zu etwas, das man irgendwie schon kennt. Also wenn man es böse ausdrücken will, es sind quasi die Themen, die es nicht aufs erste Album geschafft haben. Eine B-Seitensammlung ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, okay, aber so in die Richtung geht's schon ein bisschen.
Ja, ich habe mit Joachim auch versucht, einen Namen dafür zu finden. Er selber hat es ein Geschwisterchen genannt. Ja. Wir haben uns dann aber auch auf einen DLC verständigt, einen Videospieler unter uns Wissens, Downloadable Content, also einfach ein Bonusalbum zum Album.
Okay.
Ja, eine Erweiterung, ja. Erweiterungspaket wäre das deutsche Wort vielleicht. Wer das Album tatsächlich unbedingt in chronologischer Reihenfolge hören mag, kann sich entweder selber eine Spotify-Playlist zusammenstellen oder wartet auf den Animationsfilm, der ja auch noch kommt. Das Thema greifen wir im Heft nochmal größer auf, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ausführen groß, aber ein Animationsfilm ist nicht nur in Arbeit, sondern gibt es tatsächlich bereits, der 70 Minuten dauert und die Geschichten nochmal anders zum Leben erweckt und so ein bisschen versucht, auch einen roten Faden zu finden und das Ganze chronologisch zusammenpackt. Und jetzt haben wir sehr viel über das Album gesprochen. Lassen mal die Protagonisten selber sprechen und haben auch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von The Great War und The War to End All Wars gesprochen, womit wir auch bei dem Interview mit Joachim Brodin loslegen, nämlich die Unterschiede, was sie aus The Great War gelernt haben und auf The War to End All Wars jetzt umsetzen wollten, vielleicht anders gemacht haben. Der Schlüssel dahinter tatsächlich ist der Sound und die Produktion und von da ab hat sich vieles ergeben. As it is not part two, but a sibling add-on maybe, a kind of
DLC.
DLC.
Yes.
Other things, things that you have learned from the Great War, which you could now accomplish on the War to End All Wars.
Actually, yes. I think listening, since some time had passed on the Great War, it's always easy to be, you know, absorbed by whatever you're doing. And whatever you're doing something at the moment, it's hard to be objective about it. So when listening to, well, I always do that before we go into a new album. First, I listen myself about sort of what was the previous albums like. And especially one thing I thought of, even though I really love the production, it sounds fucking massive, Great War. And so it's like huge and epic, but at the same time, almost distorted, you know, it really, the whole sound is World War One. It's like, it's almost distorting, like it's broken, you know.
Mm-hmm.
And I talked to Jonas, our producer, who did Great War, but we also did the War to End All Wars with him, and he was pretty much of the same opinion, you know. I was like, yeah, we're happy with what we did, but it's like, we can't go in and do exactly the same, you know. But instead of sort of throwing out everything that was good about it, let's keep that and then try to improve upon it. And one of the things was the guitar sound. And I mean, that's the biggest difference. There are several tweaks done on everything almost. But the biggest, most drastic difference is a total different approach to guitar recordings and especially mixing. Because with a totally new sound, he modified an old... Jonas modified an old rectifier, and we actually managed to get heavier guitars using less distortion with that, you know, totally different amp, you know, from the Marshall Jubilee edition we used on the Great War. We could push the guitars louder in the mix without them being overcrowding everything else. So thanks to that, and that radically changes the whole dynamic of an album, because guitars are a big part of, you know, and what a rock band would do, that left room for so much more. And we could even, it's like everybody was a winner with that, because we're like, oh, the guitars, we can hear them clearer, we can have them louder without them overpowering everything else, thanks to a changed frequency spectrum. And at the same time, we have more room at the same time for everything else. You can hear the reverbs more clearly. So I think it sounds... it's subjective for everyone if it's a good or bad album song-wise. It is also to some extent subjective if the production is good or not. But there's also an objective side of that. What's good sound, what's bad sound? Bad sound is probably the first recording ever did, because that was not good quality. But I think from the objective side of things, this is the best sounding Sabaton album ever, actually.
I also thought it's more guitar-oriented in sound and in songwriting, I think.
Yeah, I mean, especially with the song like Hellfires that I wrote with Chris, who is a mad guitar player, you know, and we just wanted to go all in and crazy. But on the other hand, as a, you know, anti-reaction to that, because we were so into Hellfighters working with that, and it's so technical, and we were like, we need a break. It shouldn't be this hard. Let's do something easy. And then we started on Soldier of Heaven, which has the least guitars on the whole album, you know.
And the most daring song on the album, I guess. So would maybe. You say was it daring for you to do something like that, like a 80s synthy song?
No, it wasn't daring. We were laughing just out of joy and fun, but we didn't think it was going to end up on the album. We were just having, you know, playing music because it's fun. And we thought, well, it may be too much out there. Who cares? We're having fun. We're writing music. Let's do it anyway. We can write other songs later. And then pretty much everybody in the band, like, no, it's great. It's like an 80s rock slash disco slash whatever, you know, catchy tune. And we were actually laughing with, you know, not, you know, laughing at the situation, but how relieving it was. We decided there cannot be any complicated guitar riffs. So instead, like, oh, well, we want to drive the chorus a bit, like, and then, no, we said no complicated guitar riff. Oh, shit, what do we do then? Oh, you, tremolo guitars, tempo sync tremolo guitars, like Judas Priest has on Turbo. So you strike and then, and then, oh, we need to strengthen that. Oh, we can use the trick Michael Jackson used on, all I want to say is that they don't really care about us. So there's a lot of background percussion on the chorus where you have claps, stuff like that sneaking in the sound. We're just playing around for fun. And then we started listening to it. Hey, this is not bad, actually. And Pat came like, that's fucking catchy. He's like, can we do this? Like, yeah. And then we realized it's already so 80s. Let's embrace it. Then we added the extra do-do-do-do-do. Synth Tom's, Simon's drums.
You already mentioned Christmas Truth, which you now had the right music for the story which you wanted to tell. It has a certain Sabotage and also Gallipoli vibe, doesn't it?
Yeah. And it's a waltz.
Yeah.
The day we're all brothers.
So you could dance to it. Yeah, nice.
Yeah, you couldn't dance a waltz to it. That was the first one. Also big reason for performance anxiety, because I think that's one of the best stories in military history. Maybe not the best, but one of certainly, both from how interesting and good it is, but also how famous it is. So anything else than a song that I was proud of, I mean, everybody's gonna have different opinions on a song, is it good or bad, but at least for me, it has to be reach a certain level of quality that I can be very proud of. It has to be good for me, you know, and for us in the band, everybody, of course, but it starts with me then writing it. And that's probably that one on Bismarck. I don't think I've ever spent more time actively on a song. I mean, sometimes we write a song, you know, like me and Chris, we wrote most of Attack of the Dead Men already for Heroes. But then we didn't finish it because we couldn't finish the final pre-chorus. But most of the rest of the track was done. But then we didn't work on it until for the Great War. But that doesn't mean we wrote a lot of it. It was just lying around for several years. But for Christmas Truce, I have my first notes from even before we had done mastering Great War. I had already started working on that song. So even before the pandemic, before we knew anything that was going to happen, I have me myself trying to sing low at an airport because I'm waiting in Arlanda. I can hear sort of luggage coming on belt five, you know, like, hey, we're all brothers, united, we're all friends. Waltz, waltz, has to be a waltz. And, you know, singing while trying to get notes out. So, but then, you know, I had this idea about then how to continue that idea with the orchestrations, with the piano, what's good, what's not good. And, you know, borrowing from the Carol of the Bells, which is a classical or folk piece that has been turned into Christmas by Trans-Siberian Orchestra, was first like, should I do that? And just borrow that rhythmical pattern. And then it's like, but it sends the message of Christmas. Yeah, so what, you know? Not like they wrote it.
Yeah.
It's hundreds of years old, you know?
Another great story, which you already mentioned, was Harlem Hellfighters, which is great that you commemorate them in a song. And they are very, very celebrated, but there's also this racistic background because they had been an Afro-American army because the white Americans didn't want to fight with them.
Yeah.
And I think they also had a racistic backlash when they returned home to America, as far as I know.
They were invited in the victory.
Didn't make it to the story.
What?
That didn't make it into the song.
No, I mean, with everything, it feels like every song we do, we sort of have to leave half of it out. Because we are doing like 3.5 minutes of heavy metal or 5 minutes. Yeah. And especially with that brutal song that has to focus on the brutal time they spent in the trenches and the final months. Luckily enough, though, with movie storytelling and Yarnhub, there can be sort of a...
Which we'll talk about later.
Yeah, they can actually do the filling out what we can't cover.
Mm-hmm.
Because that's a problem, really, if there are several aspects to a story.
Mm-hmm.
How do you tell them all? Because that aspect, the return, mm-hmm. or them not... The rest of American soldiers, many American soldiers not wanting to fight with them,
mm-hmm.
that's a totally different song, mm-hmm. Emotionally. So that's a ballad, maybe, or a
mm-hmm.
slower, heavier thing,
mm-hmm.
telling that story. So, tricky. But okay. This is the same with a lot of songs, actually.
I see. And musically, the song, especially the refrain, the chorus, you're singing very deep, very low. It nearly sounds like Amon Amarth a little.
Okay, yeah, maybe.
Maybe inspired a little.
Maybe.
Or I can imagine Johan singing it.
Anyway. Okay, yeah. Yeah, absolutely. I mean, I really like them. It's, you know, not in a bad way. I'm not that much into harder metal. I like up until sort of the lines of heavy metal.
Mm-hmm.
And... more brutal stuff, I enjoy a lot of it, but in small doses and not very many of the bands. I mean,
mm-hmm.
of course, Pantera, Sepultura back in the day and all of that,
mm-hmm.
but Amon Amarth is technically too hard for me, but I really like it anyway. I don't know why.
Mm-hmm.
But it's probably the way they tune their melodies. It's a, they have a catchy thing in it somehow anyway, and I'm not going to apologize. I like catchy music. Everybody who listens to Sabaton would understand that, you know.
Another song which has, maybe I'm thinking it too deep and too complex in the aftermath of what happened, is Stormtroopers. Really love the song. It's heroic. It's the Sabaton in your face and going forward. But as a German, knowing that the Sturmtruppen have been kind of the predecessors of what later became SA and SS,
yeah.
I felt a little... disturbed because
No, but it's like it's about the evolution of technology.
Mm-hmm.
I don't know. It's also a sister, not a joke, but an
mm-hmm.
internal. What do you call it? Internal hint or internal
mm-hmm.
thing where it's the evolution of war and the new technology.
Mm-hmm.
The first real track
mm-hmm.
on the Great War is the future of warfare. Okay. We have the tanks rolling out
now,
and this is Stormtroopers. It's the coolest name of them all. We could have called it Jägers, like the Austro-Hungarians did, but all sides were experimenting with it. The Italians did, I think they were called Arditi, I can be wrong on this though, but they were experimenting with the same sort of development of warfare.
Mm-hmm.
And then, of course, so many fans have asked us, for real and for fun, please make a song about Star Wars. So, Stormtroopers it is, motherfuckers, you know.
Absolutely, that's great. And, as I said, great song, and of course it's... impossible to put everything that came afterwards into the song and the political
came
with the Stormtroopers.
But that's not the Sabaton part. I mean, I'm interested in history and the politics, but we're controversial enough as it is with what we sing that if we even get into politics or religion, that'll be a whole different thing, you know.
Exactly. Yeah, but I also realized the parallels between the future of warfare, which is very technical, and the Stormtroopers, which is also the future of war.
One of the few who noticed, actually. Yeah.
That's great. Another, well, very special topic is Lady of the Dark. It's not the first time that you sing about female soldiers.
No.
Is it important for you to kind of celebrate also the women of war in terms of equality or whatever?
Not really, but it makes it more fun and more exclusive.
Mm-hmm.
One of the things we have as a rule, because we discussed that topic,
mm-hmm.
actually... something like Lady of the Dark or Harlem Hellfighters could be seen as a, you know, what do you call it, a diversity thing,
mm-hmm, exactly.
or a diversity statement.
Yeah. Yeah.
Well, it's actually not at all. The basis we decided long ago, actually we were talking about this already with Night Witches, the basis of the stories told should not be on that. It should be, is this ignoring race, religion, gender? Is this story good without that factor?
Mm-hmm.
But then absolutely, the mm-hmm. fact that these things happened for the Night Witches or Lady of the Dark, that they were women, for me, at least, I think it makes it even cooler. But that should never be the deciding factor if you should do the story at all.
I see. That makes absolutely sense. And then, at the end of the end to end all the war to end all wars.
Yeah.
Sorry. At the end of the war to end all wars, yes. There is Versailles, the second song on the album, which doesn't deal with war but with peace.
Mm-hmm.
So, are you war very tired?
No. From a personal perspective, yeah. If there were no wars, that would be better for all of us. But no, from a fascination of history, I mean, I like all kinds of history, and I'm really genuinely interested in other things than military history as well. We wanted, with Sarajevo and, which is also not about war, it's about the outbreak of war, I guess.
Right.
Yeah.
Yeah.
We wanted them as a frame. And they were sort of intended to be that framework. We played with the idea of doing a chronological thing.
Mm-hmm.
But it didn't work out. We tried, changing the stories and topics because you want a good listener experience as well. Yeah. But then you'd have to start with, like, Race to the Sea after Sarajevo. Then you'd go to, I don't know what else. And then you'd go into Christmas Truce so early. And that's like, not too much of a tempo change that, like, we want to start an album like that. And then comes the next problem. We're singing about people like Adrian Carlton de Wiart and the Unkillable Soldier. He was there for several years. Where do we put him? Because we don't think about one event, but rather his involvement in the war. Mm-hmm. So for those two reasons, we said, you know what? We are going to use Sarajevo and Versailles as sort of a framework, to build it around, to tell, here's where we're starting. Like a narrator, if you see a movie and it starts with somebody explaining what's happening, and then you're thrown into the movie, and towards the end, it sort of tells the story what's happening after it.
Yeah, it is album number 10.
Yeah.
Are Sabaton where Sabaton wanted to be with album number 10?
Dude, if you asked me 20 years ago, I don't think we were still dreaming of making our first album, so I can't really tell. But yeah, we are getting closer and closer, because I'm so happy the fact that, when we did our first albums, we're proud of what we did, and it was... We did everything we could. We weren't better. The production was the best we could do. The musicianship was the best we could deliver. But yeah, absolutely. I think if we could have sounded like we sound today, we would have had a sound on Prima Victoria much closer to this than that. And especially on Fist for Fight, for example.
Mm-hmm.
But different times, different levels of professionalism on our part, different budget, different recording times, we're getting closer and closer, and we're lucky because we never set goals, external ones. It was always internal.
Mm-hmm.
How can we become better? Instead of, we got to be better than these guys, or we got to achieve this thing.
Mm-hmm.
But what happened then if our goal was to headline Wacken one day?
Mm-hmm.
I mean, actually, our goal, we're drinking in 2000 or 99, was to one day play at Wacken.
Mm-hmm.
It took us 9 years to get there for the first time. But, if we set the whole idea and the goal and the mindset of, headlining Wacken, which would have sounded ridiculous to us then, we would have laughed at anyone saying that. But then we would have achieved that now.
Mm-hmm.
But if it's an infinite loop, how can we write better songs? I mean, every song is not going to be better because it's subjective. How can we do better shows? A little bit same there, but if we're constantly trying to improve, we're only competing with ourselves, and we can always work with an infinite loop.
Mm-hmm.
And instead of focus on success, instead of focusing on money or the amount of people at the shows, if we focus on trying to... I mean, sometimes we do shitty shows because... bad circumstances or somebody had a bad day, but it can't be for lack of trying, and if we focus on how can we write better songs, better sound on an album, how can we do a better show, and if we keep trying in that way and that's our focus, then more people at the concerts, money or success or whatever you want to do, there are consequences of that.
Mm-hmm.
So why should we spend any time focusing on any of those things?
Mm-hmm.
And we've now become to a certain level that we can also do stuff that aren't financially the smartest move, but because we do it because we want to and makes us happy.
Mm-hmm.
Or it's something fucked up and we just want to do it anyway. Like, if the pandemic would have hit 5 years ago and we would have done the same, we could not have invested the money even though we didn't have it, but dig from another treasure chest of royalties to invest in making the Christmas Truce video because we wanted to. When we started Sabaton Open Air, I mean, Sabaton Air, Open Air doesn't really make money at all, you know?
Yeah, still not.
Yeah, but if you remove us, yes. But it's going around, but we play for free. If we would have charged Sabaton Open Air what we normally charge a festival, it'll be bankrupt the first fucking year, you know. So from that
too,
point,
too big for the own festival.
Yeah, but I mean it's fun, and we do it there. And also some of the bands we book aren't there because they make financial sense to book, like Crimson Glory, for example. Bring them over from the US. How big are they in Sweden? They never played Sweden before. And then, yeah, that was the last show they ever did, actually. But that was something we would love to do, so we did it. And that's a luxury to be in, you know.
Die Band ist in den Jahren, in den letzten Jahren echt enorm gewachsen. Mittlerweile offenbar zu teuer, auf dem eigenen Festival zu spielen.
Da kann ich gleich noch was erzählen, apropos.
Sehr gerne, ja.
Und zwar habe ich, apropos Wachstum, habe ich Sabaton 2012 auf dem Bang Your Head gesehen. Damals glaube ich noch nicht mal als Headliner. Das muss man sich heute mal vorstellen. Sabaton nicht auf dem Bang Your Head, also nicht als Headliner auf dem Bang Your Head. Total krass. Aber war, ein, war wunderbar. Arm in Arm Headbangen, ein Bier nach dem nächsten, Songtexte laut mitbrüllen, war echt der Hammer. Besonders wertvoll ist die Erinnerung für mich auch, weil bei genau dieser Aktion auch unser lieber Kollege Manu Liebler dabei war, der ja vor ein paar Jahren leider viel zu früh verstorben ist. Und es war ein wirklich tolles Wochenende mit ihm und mit unserer guten Freundin und Fotografin Claudia. Ja, so kann man bei Sabaton feiern, so muss das sein, auch zu Zeiten, wo sie noch nicht ganz so groß waren.
Ja, total. Und viele, viele schöne Erinnerungen, viele schöne Anekdoten und hoffentlich und bestimmt werden Sabaton mit The War, To End All Wars weitere Anekdoten und Geschichten schaffen.
Ja, wobei die Tour jetzt leider verschoben wurde.
Ja.
Also aktuell spielen sie im deutschen Raum nur das Download Festival am Hockenheimring und das Frauenfeld Rocks in der Schweiz. Und die Tour steigt dann erst 2023.
Das ist echt frustrierend.
Ziemlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie deswegen quasi das Album ja so gestaltet haben. Und bis dahin, bis sie dann die Tour spielen, könnten sie fast noch einen dritten Teil aufnehmen.
Ja, wer weiß, was da noch kommt.
Ja.
Sie überraschen ja immer mal mit ein paar Dingen.
Ja, mal gucken, was ihnen noch zum Ersten Weltkrieg einfällt. Es gibt bestimmt auch noch Geschichten, die noch nicht erzählt wurden.
Gibt's auf jeden Fall massig. So, das, damit kokettieren sie ja auch immer, dass sie so viele Vorschläge bekommen und dass sie so viele Ideen haben, so viele Sachen lesen und beim Recherchieren wieder über die nächste Geschichte stolpern. Die Sammlung ist groß, es müssen dann eben die passenden Songs dazu entstehen und dann muss geguckt werden, wie das in ein Album-Konzept passen kann und da natürlich live umgesetzt werden kann.
Ja, da freuen wir uns drauf. Hoffentlich bald, vielleicht ja dann auch noch irgendwie weitere Festivals, ich weiß es nicht genau, bisher ist das glaube ich nicht angedacht, aber dann halt spätestens 2023.
Genau, und bis dahin hören wir einfach noch ein paar Mal The Great War und The War to End All Wars in schöner Eintracht, lernen alle Songs und alle Songtexte auswendig und gucken dann mal, was es auf die Setlist schafft. Dann verabschieden wir uns für diese Special-Episode des Metal Hammer Podcast.
Vielleicht noch einen Ausblick auf die nächste Episode.
Nächsten Freitag am 11.
Genau, 11.3. Da haben wir bereits gesprochen mit Tobias Forge von Ghost. Ein weiteres englisches Interview. Wir trauen euch das jetzt einfach mal zu. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, ob ihr grundsätzlich englische Interviews hören wollt oder lieber nur deutsche. Könnt ihr gerne uns mal schreiben. Ja, und auf das Interview mit Tobias Forge dürft ihr euch dann schon mal vorfreuen und das bescheren wir euch nächste Woche.
Ganz genau. Und davor erscheint noch die neue Metal Hammer Ausgabe mit einem wunderbaren Titel, den ich, oh, jetzt exklusiv, glaube ich schon, euch als erstes verrate. Wir lassen Screaming for Vengeance von Judas Priest und The Number of the Beast von Iron Maiden aufeinander prallen und feiern 40. Jubiläum, diese beiden Knalleralben.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Und in diesem Sinne, Maximum Metal.
Bis bald, Leute.